Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 43 und wir rollen heute das Wochenende von hinten auf. Also von Sonntag geht's zurück bis Donnerstag, weil es war durchgängig Race-Action. Nils hat's gesagt, wir hatten das heißeste Rennwochenende des Jahres, also vor allem temperaturmäßig, aber auch was an den Schauplätzen in Paris, Singapur und natürlich dem Allgäu passiert ist. Da gehen wir alles so ein bisschen durch. Nils war im Allgäu vor Ort, da gab es natürlich wieder ein paar gute Geschichten zu erzählen. Und ganz am Ende ist uns noch eingefallen, 73 WM steht auch nächsten Sonntag an. Wir haben nochmal schnell unsere Siegertipps abgegeben und sind unvorbereitet durch die Startlisten gegangen. Und das war's, oder? Das ist heute passiert. Also absolut empfehlenswerte Episode.
Ja, definitiv. Auch noch ein kleiner Schwank aus meiner wunderschönen Bahnfahrt von Hamburg Dammtor nach eigentlich Immstadt. Sie endete dann in Kempten und hat mich abholen lassen, weil der Frust so groß war.
Eigentlich endete sie doch schon Hamburg Hauptbahnhof.
Jetzt nimm nicht zu viel vor. Das stimmt, den ersten technischen Defekt hatten wir tatsächlich am Hamburg Hauptbahnhof.
Jetzt hör auf, nicht alles doppelt.
Ich hatte einen super die Leute Übergang Podcast. In die Werbung, weil die gehen wir jetzt rein.
Ja, warte, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, weil auch ganz wichtig für alle jungen Triathleten und Triathletinnen, am Ende gibt es noch Karrieretipps von Onkel Nils.
Nee, eigentlich von Leander Cave, übersetzt von Onkel Nils. Jetzt rein in die Werbung.
Komm. So, jetzt darfst du deinen Übergang machen in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich für Hawaii anmelden. Du solltest im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Jetzt diesmal fange ich an. Wir sind mitten im Podcast drin hier und wir müssen über das Wochenende sprechen. Ich habe das nur in sozialen Medien mitbekommen. Ich hatte die ganze Zeit FOMO vom Allgäu-Triathlon. Nicht nur sportlich war es ja, glaube ich, weiß nicht, also lange Zeit war der Allgäu-Triathlon auf jeden Fall nicht mehr so stark von den Profis, die gestartet sind, besetzt wie in diesem Jahr. Und auch so das Drumherum sah aus wieder wie so ein Triathlon-Festival. Und gefühlt waren alle da, ich war nicht da. Und dann habe ich irgendwann gar nicht mehr geguckt auf Social Media und habe mir gedacht, Nils fährt runter, der kann mir das alles erzählen, was da so abging, was ich verpasst habe. Und gib mir mal ein Update.
Also erstmal, alles kann ich dir nicht erzählen.
Oh, das habe ich noch gesehen. Ich hab ein Foto gesehen, weil Holy ja wieder was gepostet hat, gesagt hat, was im Allgäu passiert, bleibt im Allgäu. Aber dann das Foto dabei postet, wie in, war es Bastis Camper?
Ja, Bastis Camper.
Bastis Camper irgendwie, also auf dem Foto sah es locker aus, wie 15 Mann gesessen haben. Und alle sahen so aus, als wenn da viel GT im Spiel gewesen war.
Ja, witzigerweise nicht. Es war wirklich klassisch bayerisch Bier. Und der Fahrer, muss man auch sagen, wenn du aufmerksam hingeguckt hast, wirst du gesehen haben, dass Holy am Steuer saß. Der hat nichts getrunken oder der hat wirklich nur eins getrunken. Also der durfte auch noch fahren. So verantwortungsbewusst sind wir dann natürlich doch. Gerade in den Bergen ist es ja alles auch ein bisschen gefährlicher. Aber es war wirklich, ja, es war, du hast es gesagt, es war ein Festival. Also es war wirklich, ich würde sagen, vergleichbar mit Rot. Was aber auch brutal an dieser Kombination lag aus den Leuten, die da waren. Egal, ob das jetzt einfach ist. Ich habe es ja inoffizielle NG Training Championships genannt.
Vereinsmeisterschaft.
Es waren tatsächlich 17 Athleten von uns am Start. Boah. Also das war wirklich krass. Das war auch der Grund, weswegen ich hingefahren bin, weil ich halt einfach gedacht habe, boah, das lasse ich mir nicht entgehen. Und einer, den ich sehr, sehr gerne an der Startlinie gesehen hätte, der ja auch jetzt seit diesem Jahr wieder bei mir trainiert, Julian Fritzenschaft, der hatte ja letztes Jahr da schon wirklich ein gutes Rennen. Sechster geworden, hat sich dann dieses Jahr, finde ich, doch nochmal deutlich verbessert. Ist ja in Hamburg 14. meine ich geworden bei der Europameisterschaft Sub 8. Und ich glaube, der hätte an dem Tag auch echt Chancen gehabt, vorne mit reinzukommen, weil über das Renngeschehen sprechen wir ja gleich noch ein bisschen, dass ihm schon durchaus auch in die Karten gespielt hätte. Aber es waren halt einfach so viele von unseren Athleten da, dass ich gesagt habe, ich muss hinfahren. Bin dann am Samstag früh in die Bahn gefahren. Da müssen wir nicht mehr drüber reden. Das war einfach wieder mein klassisches deutsches Bahnkarma. Ich bin hier in Hamburg Dammtor in den Zug gestiegen. Dann rollst du so 5 Minuten bis in Hamburg Hauptbahnhof. Und da kam dann schon die erste Ansage vom Schaffner. Entschuldigen Sie bitte, die Abfahrt verzögert sich um 2-3 Minuten. Wir haben einen technischen Defekt. Da dachte ich so, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber habe auch gedacht, wenn jetzt, dann eigentlich ganz gut, weil wenn das nicht funktioniert, steige ich einfach aus dem Auto und mache mir ein schönes Wochenende mit der Family. Und dann kam 2 Minuten später die Ansage, wir öffnen nochmal die Türen. Es dauert doch ein bisschen länger. Und da dachte ich wirklich, ey, das kann doch nicht wahr sein. Schlussendlich.
Also du warst schon wieder, du hast es von Dammtor bis Hauptbahnhof geschafft, aber warst dann gedanklich zwischenzeitlich schon wieder
zu Hause.
Doch zu Hause.
Genau.
Großartig.
Und dann ging es aber los, war wirklich ein Trip. Gott sei Dank funktionierte die Klimaanlage. Irgendwann, ich glaube in Berlin oder Erfurt, ist ein Typ zugestiegen, der saß hinter mir, der hat wirklich so gestunken. Das war unvorstellbar. Oh Gott, und der sah gepflegt aus. Also es war jetzt kein Dressman oder sowas, aber das war ein ganz normaler Kerl und das war so eine Mischung aus Alkohol, Schweiß, Fußgeruch. Es war auf jeden Fall so, dass ich überlegt habe, ob ich mich beim Schaffner beschwere. Das habe ich dann aber nicht hingekriegt vom Selbstbewusstsein her. Und dann habe ich mich einfach umgesetzt.
War der Zug so voll, dass du dich nicht umsetzt?
Ja, war leider, aber ich habe mich erst in die Bistro gesetzt und dann ist ein Platz frei geworden, dann habe ich mich dahin gesetzt, weil das wirklich, also mir hat es echt den Atem genommen. Das war wirklich brutal. Und da war ja eine Lehne zwischen uns. Also ich weiß gar nicht, der hat aber auch schon, glaube ich, das 3 Weizen innerhalb kürzester Zeit sich reingestellt. Aber Geschichte zu Ende zu bringen, natürlich habe ich in München meinen Anschlusszug verpasst, bin dann irgendwie durch die bayerische Provinz nach Kempten gekommen.
Schön
und wurde dann aber.
RE, logisch.
Und wurde dann aber vom Athleten in Kempten abgeholt. Und da war schon Festwoche. Sind dann irgendwie alle mit Tracht und Dirndl eingestiegen. Das war dann natürlich als Norddeutscher schon wieder so, wo bin ich hier gelandet. Eigentlich hätte ich aber Bock gehabt, in Kempten zu bleiben, weil das sah durchaus nach guter Stimmung aus. Aber die Stimmung bei uns in der Athleten-WG, die war wahrscheinlich vergleichbar mit der Festwoche. Und ja, das war halt einfach irre. Es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Und du hast es gesagt, das Rennen an sich, also vom Starterfeld her, klar, T.O. als Titelverteidiger hat ja erst ganz spät gemeldet, weil Tallinn ja nicht so lief, wie er und wir uns das vorgestellt hatten. Das war natürlich cool für ihn. Dann Patrick und Ruben, das war wirklich ein cooler Showdown eigentlich. Und das ganze Setup vorher, ich habe es ja am Samstag dann leider nicht mitbekommen, weil ich zu spät angekommen bin. Aber dann am Renntag auch, also das ist schon wirklich, man muss sagen, die werden einfach jedes Jahr auch nochmal besser. Und dieses Jahr hat er natürlich das Wetter in die Karten gespielt. Letztes Jahr hat es ja wahnsinnig stark geregnet, die Tage vor dem Rennen. Und zum Rennen wurde es dann gut. Dieses Jahr war es schon die Tage vorher richtig, richtig tolles Wetter. Ich habe Christoph getroffen, Christoph Fühliger, einer der Chefs von Hannes Hawaii Tours oder Project 808, was auch immer. Der sah echt entspannt aus. Und dann meinte ich so, Christoph, du siehst ja recht entspannt eigentlich aus dieses Jahr. Und dann meinte er, ja, läuft auch alles. Und genau das Gleiche hat auch Hannes gesagt. Und du hast wirklich gemerkt, die Truppe hat halt einfach diese Veranstaltung mega im Griff. Und das ist nicht zu Unrecht jedes Jahr vom Triathlon-Magazin oder von den Lesern zu dem Halbdistanz-Triathlon Deutschlands gewählt worden, weil es ist einfach wirklich ein Wahnsinnsrennen. Und das alles hat halt wirklich so einen Festivalcharakter geschaffen, dass es eigentlich war wie unser Roadtrip. Also kannst du dir etwa ansatzweise vorstellen, wie das Wochenende war. Und das Rennen an sich war natürlich der Hammer.
Geil. Ja, und ist ja auch so für viele, du musst ja nicht unbedingt nur die Mitteldistanz machen, ne? Du kannst ja da auch noch eine Olympische machen und so, weil das habe ich am Anfang auch gar nicht gecheckt. Ich habe nur gesehen, so, oh geil, hier Maurice noch am Start und so. Dann gucke ich nachher in den Ergebnislisten, hä, wo ist denn Maurice? Das ist ja gar nicht weg.
Hat Olympisch gemacht.
Dann war der aber bei der
Olympische Distanz.
Ja, genau. War der dann irgendwo, saß er auf dem Siegerpodest. Ich so, hä? Steht aber nicht in der Liste, bis ich da mal gecheckt habe, dass der Olympisch gewonnen hat, den Allgäu Olymp. Ja, hat das auch irgendwie 6-7 Instagram-Suchen gedauert, bis ich dann das herausgefunden hatte.
Ja, ja, Sprint-Distanz.
Ah ja, scheiße, stimmt. Du kannst ja da genau auch noch Sprint Olympisch und Mittel machen an dem Wochenende. Das ist ja halt auch so geil, ne? Dass irgendwie für jeden was dabei ist.
Ja, voll. Also und das macht das Ganze ja auch so cool. Also auch wir hatten Athleten, die das erste Mal eine Halbdistanz gemacht haben, die dann aber auch bei der olympischen Distanz gestartet sind. So, und wenn du dich halt gerade erst an den Triathlon-Rand raus. Also zum Beispiel, das hat mich mega beeindruckt. Das war wirklich cool bei der Jedermann-Distanz. Sind dann da, du kommst ja aus dem Wasser raus und musst ja nach 1,5 Kilometern stehst du ja an diesem Kalvarienberg. Und da ist die Stimmung, das haben wirklich alle gesagt, das ist letztendlich fast ein bisschen wie Solarer Berg.
Also aber so viel ganz, los.
Es ist wirklich krass. Also du fährst unten rein.
Ja.
Du musst unbedingt hin. Also das ist wirklich, weil auch einfach die Wege so kurz sind. Also du kannst rein theoretisch kannst du vom Schwimmstart zum Solara Hill, sage ich schon, zum Kalvarienberg gehen. Das ist auch jetzt nicht schlimm. Ich habe auch Wenke und Björn versucht zu überreden, dass sie mitkommen, aber die waren dann doch lieber so, dass sie gesagt haben, nee, wir bleiben mal hier. Aber ich glaube, das sind vielleicht 2,5 Kilometer oder so. Und du hast ja 45 Kilometer Zeit, also sprich über eine Stunde, bis die Athleten, wenn sie aus dem Wasser rausgekommen sind, da ankommen. Beziehungsweise bei der Sprintdistanz, da fährst du den ja wirklich nur einmal hoch. Und es ist tatsächlich so, du kommst aus dem Wasser raus, rollst eigentlich zu so einem Kreisel runter, ziehst dir die Schuhe an und einen halben Kilometer später stehst du halt in diesem Kalvarienberg drin. Und dann ist wirklich nachher von unten bis oben 1,5 Kilometer, würde ich sagen, die stehen da halt nicht wie beim Solarer Berg in 3er, 4er, 5er rein. Aber du fährst von unten bis oben durch ein Spalier von Menschen.
Ja.
Und das ist wirklich, also wirklich sensationelle Stimmung, wirklich cool. Und was ich halt erzählen wollte bei der Jedermann-Distanz oder Sprint-Distanz, ich war relativ weit oben, wieder mit Lasse Ibert. Und das ist halt auch so cool, dann schreibt Lasse mir halt irgendwie am Freitag oder am Samstag auf Instagram, ah, hier, ich habe gesehen, du bist auch wieder da, treffen wir uns wieder beim Bäcker und dann die klassischen Plätze. Also das ist eigentlich auch so wie in Rot, dass du halt immer die gleichen Leute an den gleichen Stellen triffst, weil halt einfach das die strategischen Punkte sind. Und dann sind Lasse und ich wieder zum Bäcker gerollt und dann halt weitergerollt zum Kalvarienberg. Und dann kam da halt einfach wirklich beim Jedermann-Rennen, ich weiß nicht, 5, 6, 7 übergewichtige Männer oder Mädels um die 25, 30, die halt echt, wo du gemerkt hast, die haben gerade mit dem Sport angefangen, die hatten alle keine Clickies und sind dann natürlich diesen Berg nicht hochgekommen, weil halt einfach irgendwann, ich meine, das Ding ist halt einfach sausteil und schieben dann halt einfach da hoch. Und freuen sich aber total und dann sagst du halt einfach, ey, oben ist der Berg vorbei, dann geht's wieder los und haben halt ein dickes Grinsen im Gesicht. Und dieser Spirit, der transportiert sich natürlich total zur Finishline, weil nachher halt alle entweder mega happy sind, dass sie die Classic-Distanz geschafft haben, olympische Distanz geschafft haben oder halt Jedermann-Distanz. Und das ist wirklich, also ich war dann auch mit den Athleten im Zelt nach dem Zieleinlauf und stand dann da so 1,5 Stunden, würde ich sagen, Stunde haben wir gequatscht. Und als wir dann raus wollten, war halt vor dem Zelt eine Riesenschlange von Athleten, die halt reingekommen sind. So, und auch da dann, was halt aufgebaut ist an Buffet, du kriegst dann Kaiserschmarrn, du kriegst irgendwie asiatisch, du kriegst Obst. Also es ist halt einfach wirklich ein wirklich cooles Event. Also das muss man tatsächlich sagen. Und am Ende haben sie dann nach der Siegerehrung um 18 Uhr am See dann noch so eine, ja, so eine Chill-Out-Zone, wo dann nochmal aufgelegt wird und wo sich dann alle irgendwie nochmal, die länger bleiben, auf ein Bierchen treffen und sowas alles. Und dann hängen dann die Athleten halt entspannt nochmal zusammen. Patrick war, glaube ich, auch noch da, hat dann noch ein kurzes Interview mit Hannes gemacht, als das Rennen eigentlich schon lange vorbei war, also auch schon nach den Siegerehrungen, und wo dann auch krasserweise fast alles schon abgebaut ist. Also das ist auch so abgefahren. Und wir sind dann von dieser Chill-Out-Area ins Restaurant gefahren, haben gegessen, da dann ein bisschen gefeiert und wollten dann eigentlich nur noch ein Rad abholen, was an der Wechselzone stand, und sind dann auf einmal in Teile der Hannes-Gruppe geraten. Und die Party endete dann in den Lagerhallen von Hannes Hawaii Tours, und da ist dann auch dieses Foto entstanden. Wobei, das war noch vor der Party in den Lagerhallen, weil da haben wir dann beschlossen, ach komm, ein Bier geht noch, und sind dann weitergefahren in die Lagerhalle.
Ein Bier, als ob ihr da ein Bier noch getrunken habt.
Also ich tatsächlich nur eins. Gefährlich wäre es gewesen, glaube ich, wenn sie wirklich Gin Tonic gehabt hätten, aber das hatten sie Gott sei Dank nicht. Und was natürlich auch cool ist, ist, dass du einfach unglaublich viele Leute aus den Camps wieder triffst, die halt im Frühjahr auf Mallorca oder auf Fuerteventura oder wo auch immer in den Trainingslagern sind. Die starten dann halt auch sehr gerne beim Allgäu-Triathlon, und du hast dich dann irgendwie das letzte Mal im Februar, März auf Fuerte getroffen und triffst dich da dann wieder, egal ob das jetzt Athlet ist, ob das Guide ist, ob das, keine Ahnung, Organisator vom Campus oder so. Und ja, das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß und ist wirklich, ja, fast ein bisschen vergleichbar mit Rot, vielleicht eine Spur kleiner, weil natürlich auch der Ort wesentlich kleiner ist und natürlich wesentlich weniger international. Aber es ist eigentlich wie so ein, ja, Familientreffen. Und Wetter war natürlich unfassbar. Also ich meine, es war eh, würde ich sagen, auch wenn man auf die Rennen, werden wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen, eins der heißesten Rennwochenenden, nicht nur von den Temperaturen her, sondern auch von der Action her.
Was? Also hier war so die ganze Zeit um die 30 Grad in Köln. War es da noch wärmer oder was im Allgäu?
Ja, gefühlt ja. Also ich bin in München aus dem Zug gestiegen und musste ja fighten, dann irgendwie den Regionalzug zu bekommen, und wurde echt erschlagen. Also da waren, glaube ich, weiß ich nicht, 34, 35 Grad.
Ach krass, ja, okay.
Ja, ja, und im Allgäu.
Im Süden ist halt immer wärmer, ne? Weißt ja, jeder, du fährt ja auch immer in Urlaub in den Süden.
Weniger, ja, dann halt auch irgendwie weniger Luft, dann wahrscheinlich auch,
Luft, weil die in München mehr atmen, weniger, oder?
Die Höhen
in München, da atmen die Leute mehr, da ist weniger Luft.
Weniger Druck, nein, weniger Wind wollte ich natürlich sagen. Ich bin gleich wieder in diesem Zustand, in dem ich aus der Bahn gestiegen bin.
Du bist im Zustand nach der Lagerhallenparty.
Nee, der war nicht so schlimm. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ging das. Okay. Bei mir ging das. Okay. Ich war auch platt, weil ich halt einfach früh aufstehen musste. Ich musste auch am Freitag sehr, sehr früh, oder bin am Freitag sehr, sehr früh, hatte ich No Chain Day, bin ich vom Plöner See zurückgefahren nach Hamburg, weil am Donnerstag wollte ich eigentlich mit dem Rennrad zurückfahren, hat es dann tierisch geregnet. Und da hatte ich so einen Magic Day, 6 Uhr morgens losgerollt und dann um halb zehn hier in Hamburg reingerollt und hatte wirklich unfassbar gute Beine. Ich habe schon überlegt, ob ich Ketone freigesetzt habe, weil ich nüchtern aufs Rad gestiegen bin, mir dann irgendwie nach 45 Minuten ein Gel reingedrückt habe, nach einer Stunde 40 an der Tanke ein Franzbrötchen und einen Kaffee, und ich bin gefahren wie so ein Moped, also für meine Verhältnisse. Ich rede jetzt keine Werte, sonst grinst jeder Profi, weil das warm paar Temperaturen sind. Aber für mich war das schon, also es war irre. Ich habe echt gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
manchmal hat man irgendwie so, ne, dass das dann noch so drin ist, dass irgendwie doch mehr geht, als man denkt.
Das war so wie bei Jonas Vingegaard. Ich habe die ganze Zeit auf den Powermeter geguckt und habe gedacht, das kann nicht sein, der ist kaputt.
Ich hatte auch sowas. Ich hab gestern mit Johann, ich hatte nochmal so eine Idee und habe noch ein neues YouTube-Video, ein kurzes, mit ihm aufgenommen.
Oh.
Mal gucken, ob ich diese Woche das noch raushaue. Da hatte ich das Gleiche. Also ich kann jetzt noch nicht zu viel erzählen und wegnehmen, sonst lohnt sich das YouTube-Video nicht mehr. Können wir dann nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall ist ja so, wenn ich im Pushing Limits Club gucke bei uns und ich immer Radfahren gehe, und ich bin jetzt immer so, Johann und ich haben früher immer eine Standardrunde gehabt, die war 1,45. So, und dann bist du immer, keine Ahnung, 30er Schnitt oder sowas gefahren, dann bist du 1,45, und wenn du langsamer gefahren bist, 28er Schnitt, dann war sie halt 1,55 oder was auch immer dann, ne? Je nachdem, wie die Ampeln sind und so. Und wir sind ja jetzt beide unfitter, älter, und dann ist die neue Standardrunde, die wir haben, ist jetzt so eine Stunde 15. und der Schnitt ist auch eher so bei 26. Und dann siehst du halt so im Club echt so die Form immer weiter runtergehen bei mir. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt reicht's mir. Ich will jetzt mal wissen, wie wie schlimm ist es denn wirklich um mich bestellt? Und dann haben wir uns hier den, habe ich Johann gesagt, komm, ich habe eine Überraschung, wir treffen uns morgen früh 8 Uhr Radfahren. Und dann habe ich ihm gesagt, komm, wir fahren mal einen Komm hier, Glessner Höhe, den wir zu zweit, das ist das Ding, das wir am öftesten gefahren sind, vergleichen das mal mit den Zeiten, wo wir fit waren. Und ich habe halt gedacht, das wird ein komplettes Desaster.
Wie lang ist der?
Je nachdem, wie
schnell. Ja, aber sind es jetzt in 12
also
Minuten
kommen? Also es sind 2 Kilometer.
Okay.
Ja.
Also roundabout 4 Minuten.
Ja, alles so ich glaube, der Rekord ist knapp über 3 oder so.
Okay.
Ja. Also nicht von du mir. Bist,
nee, da wohnen ja auch ein paar schnelle Jungs bei euch in der Region. Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, den hat ganz lange Nils Pullet gehalten. Und wird dann jetzt aber von einem Triathleten, Bundesliga-Triathleten, pulverisiert. Nicht krass. Pulverisiert, aber gebrochen. Anton Schiffer.
Ja,
ja, der hat den nochmal verbessert. Also wo wir eigentlich dachten, den kannst du nicht noch schneller fahren, weil der ist aber auch viel leichter als Nils. Aber Nils da, glaube ich, boah, ich muss jetzt mal nachgucken, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, aber mit irgendwas um die 650 Watt oder so da hochgestiefelt.
Boah, was?
Also komplett krass. Brutal. Oder 600, noch was, knapp irgendwie sowas. Kann man auf Strava finden, Glessner Höhe.
Aber das habt ihr halt jetzt auf YouTube festgehalten.
Ja, wir haben es gefilmt, ich muss jetzt noch schneiden alles und ich muss noch auswerten und gucken. Aber ich kann dir sagen, ich war selber verwundert, was noch so geht.
Das ist ja ganz interessant, das war auch bei Ralf Eggert, wird einigen ja noch im Begriff sein, der Olympia 2000 knapp verpasst hat und dann auf der Langdistanz auch wirklich sehr, sehr respektable Erfolge erzielt, dreifacher deutscher Meister, Vize-Europameister, Dritter der WM-Kurzdistanz. Und Eggy ist in seiner Karriere nie unter einer Minute geschwommen, was absurd ist, weil er auf Hawaii das Rennen eine Zeit lang angeführt hat, 2003 war das, glaube ich. Da haben wir noch gesagt, ja komm, mal gucken, ob du den Helikopter siehst. Also er ist dann irgendwie erste Gruppe mit aus dem Wasser rausgekommen, das war ein guter Schwimmer. Und der hat es aber nie geschafft, unter einer Minute zu schwimmen. Und dann hat er ja aufgehört und ist dann irgendwie in so einen lokalen Schwimmverein gegangen, einfach nur um fit zu bleiben. Hat auch ein bisschen zugenommen. Ah, jetzt, Eggy sieht immer noch wahnsinnig fit aus, aber halt so diese 2-3 Kilo, die du halt dann nach Karriereende zunimmst. Und ist dann, glaube ich, 1 oder 2 Jahre, nachdem er aufgehört hat, erstmalig bei so einem Schwimmwettkampf DMS unter einer Minute geschwommen. Also es ist ja, klar, es kommt dann auch viel Ruhe dazu und sowas alles, aber der Abfall, der ist dann ja doch meistens weniger stark, als man denkt. Und er war ja jetzt auch dieses Jahr hier in Hamburg bei der Sprintdistanz-Weltmeisterschaft wieder am Start und ist, glaube ich, Vize-Weltmeister in der AK50 geworden. Also immer noch ein Viech, aber dieses, dass er das erste Mal unter einer Minute geschwommen ist, das war dann tatsächlich nach Karriereende.
Geil. Aber ich kann dir sagen, besser war ich nicht als früher.
Das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber eine ganz coole Geschichte noch, weil das hat mir auch so ein bisschen Schweiß auf die Stirn den ganzen Wettkampftag getrieben. Ich habe ihn gefragt, ob ich den Namen nennen darf oder ob er dann tierisch Ärger kriegt mit seiner Frau. Aber er hat gesagt, musste auch lachen und meinte, nee, das ist überhaupt kein Problem. Samuel Böttinger hat ein super starkes Rennen gemacht. Ist, glaube ich, 6. geworden oder 5. geworden. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich schaue noch mal ganz kurz nach.
Schau doch noch mal ganz viel nach, bevor wir hier ist, noch mehr. Ist, ich habe genau, ja schon meine nee, Halbwahrheiten mit den Wattwerten von Nils Pullet.
Ist 6. geworden, okay. Ist 6. geworden, mit T.O. zusammen vom Rad gestiegen. Und ich habe dann am Start morgens, stand ich noch auf diesem Steg, habe auf die Jungs gewartet und dann hat Holly mir gesagt, ja, da und da steht meine Tasche. Und dann kommt auf dem Steg auf einmal ein Typ auf mich zu und gibt mir seinen Ehering. Und ich so, du bist doch Nils. Ich so, ja, bin ich. Dich werde ich ja nach dem Ziel erkennen. Ich habe vergessen, meinen Ehering abzunehmen. Den werde ich 100% beim Schwimmen verlieren. Ich bin Samuel, pass mal bitte drauf auf. Und ich dachte nur so, ich so, alter Schwede.
Geil.
Also Ehering ist ja nun durchaus auch so ein bisschen vom Finanziellen abgesehen.
Nils direkt, oioioi, scheiße, was ist hier los?
Schwede.
Verantwortung, nein!
Ich hab das Ding dann erst mal wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube in meinen Akku, ich hatte halt ein Aufladegerät noch dabei in so einem kleinen Beutel, da habe ich ihn erstmal reingetan in die Hosentasche und ich habe alle 10 Minuten den ganzen Race Day immer geguckt, ob der Ring dann an dieser Tasche drin ist, weil ich dachte, Görke, das darfst du jetzt nicht verkacken. Und das Witzige war, als T.O. dann am Kalvarienberg hochgefahren ist, habe ich halt gesehen, dass ein Samuel mit ihm mitgefahren ist und dachte, ey, wenn das jetzt hier der Samuel mit dem Ehering ist, dann gibt's erstmal Ärger, dass er hier den Titelverteidiger herausfordert. Und dann haben wir uns dann im Ziel gesehen und
geil.
Dann war ich so, hier ist. Und ich habe ihm auch beim Laufen immer angefeuert. Ich so, ey, dein Ehering ist safe, mach dir keine Gedanken. Und dann hatte er auch wirklich einen guten Renntag. Habe ich gesagt, du, das war einfach das Karma, weil ich auf deinen E-Ring aufgepasst habe, hast du hier so ein super Resultat hingelegt. Aber das war dann doch durchaus so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wie cool musst du sein, wenn du irgendwie einer wildfremden Person deinen E-Ring in die Hand drückst. Das hat dann schon ein bisschen für Schweißperlen und im Nachhinein dann natürlich für viel Gelächter und eine gute Geschichte gesorgt.
Großartig. Das ist ja, ja echt wirklich geil. Vor allem, dass er dann auch cool so da mitperformt vorne. Und du dachtest, das ist jetzt okay, das ist jetzt random einer, den du gar nicht auf dem Schirm hattest.
Ja gut, der kam halt einfach hunderte im Neo auf mich zu und ich wusste natürlich gar nicht, welcher Samuel mir da jetzt sein Neo in die Hand drückt. Also das war wirklich cool. Und müssen wir auch noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen, war natürlich auch echt ein cooles Rennen, weil Ruben Patrick echt durchaus unter Druck gesetzt hat. Es auch komplett anders gelaufen ist. Also ich habe mir mit T.O. vorher natürlich ein bisschen so eine Taktik versucht herauszulegen und haben gesagt, ja, es wäre schon cool, wenn ihr Ruben irgendwie beim Schwimmen droppen würdet. Und die Frauen starten ja als erstes, das heißt, die Männer schwimmen irgendwann in die Frauen rein. Und da war so die Idee, dass Patrick und Thomas dann so ein Erdinger-Bündnis bilden und vielleicht dann, wenn sie durch die Frauen durchschwimmen, versuchen, Ruben zu droppen. Und dann stand ich da am Schwimmausstieg. Du hast ja so einen Landgang nach knappen 1500 Metern. Und dann kam auch der Erste dann wirklich aus dem Wasser raus. Das Problem war, das war Ruben Zipunke und das war nicht Theo und Patrick. Ja. Also der hat dann den Spieß umgedreht und hat den Jungs tatsächlich, ich glaube, 30 oder 40 Sekunden beim Schwimmen abgenommen. Und ich meine, dass er schwimmen kann, das weiß man ja schon. Aber ich denke mal, dass Patrick jetzt 3 Wochen vor Nizza durchaus in Topform sein wird, was das Schwimmen auch anbelangt. Ich meine, das ist strategisch bei denjenigen, die Weltmeister werden wollen, natürlich nicht ganz unwichtig. Und dass Ruben die Jungs dann da wirklich droppt, das war schon echt beeindruckend. Und dann ist er auf dem Rad nach der ersten Runde am Kalvarienberg auch durchaus kontrolliert oben angekommen. Da habe ich schon gedacht, der Typ fährt heute smart. Der macht jetzt hier nicht irgendwie eine Show für die Zuschauer, sondern der fährt hier wirklich so, dass er danach auch noch stark laufen wird. Denn die Laufstrecke im Allgäu ist nicht zu unterschätzen. Also gerade so dieser Wendepunkt oder der Weg bis zum Wendepunkt am See, der geht durchaus die ganze Zeit rauf und runter. Patrick kam dann 2:48 nach Ruben oben an. Der ist, da hatte ich das Gefühl, der wollte den Kalvarienberg hoch. So ist der da hochmarschiert. Und dann ist der Abstand, was ja eigentlich klar ist, wenn man Ruben kennt, aber der ist dann größer geworden. Und dann hat Patrick wirklich, ich glaube, knappe 15 Kilometer gebraucht oder 14,5 Kilometer gebraucht, bis er Ruben eingeholt hat. Also Ruben hat durchaus auch noch einen starken Lauf hingelegt. Und das war schon beeindruckend zu sehen. T.O. war dann leider wirklich sehr, sehr weit zurück. Der hatte eigentlich keinen schlechten Tag. Also die Werte waren höher als beim letzten Jahr. Also beim Radfahren sogar Normalized Power recht deutlich. 10 Watt mehr. Ist auch schneller gelaufen als letztes Jahr. Obwohl die Temperaturen dieses Jahr, würde ich sagen, deutlich höher waren. Also es war eine gute Leistung, aber der war krass weit zurück. Also das muss man einfach sagen. Der hat dann einfach den dritten Platz kontrolliert. Ist auch nicht mehr all in gegangen, weil er ja in 2 Wochen in Zell am See startet. Aber so dieser Battle um Platz 1 und 2, der war dann natürlich auch irgendwann entschieden, weil Patrick da eine brutale Laufzeit in den Asphalt gebrannt hat. Aber es war ein cooles Rennen. Also das muss man wirklich sagen. Bei den Frauen Rebecca Robisch definitiv den Style Award gewonnen. Ich weiß nicht, welches Team das ist. Dieses René Rosa Racing Team, glaube ich. Die haben einen echt coolen Einteiler. Muss ich mal Kudos für den Style geben. Im Finisher Zelt, ich weiß leider den Namen nicht, aber da saßen wir dann mit 3, 4 von den Athletinnen auch zusammen. Da hatte sogar eine Athletin den Nagellack perfekt auf diesen Einteiler abgestimmt. Das hat mich dann natürlich wieder ganz extrem beeindruckt. Also das war, ja, du merkst schon, das ist echt ein Rennen, wo man definitiv einfach mal hinkommen muss. Also Nick, nächstes Jahr, vielleicht solltest du da nochmal so ein kleines Comeback starten, dich einfach nochmal
entstarten. Hört sich ganz so an, obwohl ich halt, wenn ich diese Bilder sehe vom Kuhsteig beim Laufen, echt Angst habe. Das wird halt bei mir nicht mehr als ein Powerwalk da hoch, aber ist ja dann auch egal. Aber
da geht jeder hoch. Das macht auch gar keinen Sinn, da hoch zu laufen. A, ist der ja nicht lang.
Also Patrick ist da schon noch richtig hochgeballert.
Ja, Patrick wiegt aber auch die Hälfte von dir
ja, momentan. Stimmt.
Also das darf man halt einfach nicht. Wenn es gut läuft für mich. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Ich glaube, Frodo hat ja sogar noch das Führungsfahrzeug da hochgeschoben. Das war aber, glaube ich, das Jahr, als er olympisch gemacht hat. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das Ding ist ja überschaubar. So, das ist ja, okay. Ist ja nicht schlimm. Der ist ja wirklich nicht lang. Und auch da muss man sagen, ist auch stimmungsmäßig mittlerweile einfach wahnsinnig viel los. Also da wirst du dann auch wirklich durch die Zuschauer quasi hochgetragen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Du hast mich auf jeden Fall überzeugt, dass das steht fest und noch. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, ich hatte schon das ganze Wochenende FOMO, da nicht dabei zu sein im Allgäu. Also das war schon geil und dann vor allen Dingen so, ich habe es dann natürlich verfolgt die ganze Zeit immer so zwischen Singapur und, also PTO, mhm. Singapur und Allgäu gewechselt. Und dann das erste, wie du gesagt hattest, ey, wo ich dachte, ui, da hat Mr. Zipunke einfach mal richtig was im Schwimmen gemacht und hat einfach T.O. und Patrick, die ja beide eigentlich Frontpack-Schwimmer sind, es sei denn, es ist irgendein super krasser Schwimmer am Start, einfach mal, was waren es, 30 Sekunden schon oder ja. sowas eingeschenkt.
Ja, ja, genau.
Da dachte ich schon so, upsi, und das wird da jetzt auf dem Rad eher größer als weniger. Und ja, am Ende genau das, was man sich halt irgendwie vorher erhofft hatte, ne, dass so Ruben Gas gibt auf der Radstrecke und Patrick das Leben hart macht und Patrick da wirklich einen krassen Lauf mit 1:09 auf der Strecke mit Kuhsteig und Höhenmetern da hinlegen musste, schon richtig geil gewesen. Und wirklich starkes Racen von Ruben. So, ich meine, das hat er jetzt ja mehrfach diese Saison auch schon gezeigt, dass so die Swim-Bike-Kombi von ihm unschlagbar ist. Und ja, Laufen, wenn man sich das jetzt anguckt, mit 1:13 zu 1:09 von Patrick, geht das auch in eine Richtung, die schon mal deutlich konkurrenzfähiger ist als viele Rennen, die er vorher hatte, von der Laufperformance. Also ich weiß auch von ihm, dass er noch einen späten Ironman machen will. Also mal gucken, was da jetzt noch kommt. Der scheint ja in einer recht geilen Form zu sein, auf jeden Fall gerade.
Ja. Ja, ja, wird spannend. Also unschlagbar würde ich jetzt sagen, Schwimmradfahren nicht. Also da gibt es noch andere Kaliber, wie wir auch in Singapur gesehen haben. Also ich glaube, wenn dann wirklich solche Jungs wie, machen wir den Switch tatsächlich, Peter Hemmerich, unfassbar. Also wirklich, wir haben ja auch, das war ganz witzig, natürlich haben Björn und ich dann auch immer zwischendurch mal versucht, nach Singapur zu gucken vom Alpsee. Das ist da, aber ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich einfach ist es dann komplett überlastet, wenn alle da in Bühl, in diesem kleinen Tal versuchen, den Tracker hochzufahren.
Ja, und du hast halt Allgäu-Internet, ne? Da ist nicht genau. Überall Internet.
Nee. Du konntest halt einfach wirklich nichts sehen, aber irgendwann hast du dann doch mal an so einer Ecke dann was hochladen können. Und da war dann Peter Hemmerich halt vorne und Mika Not gerade auf Platz 2. Und das war schon krass, das zu sehen. Super schade, dass Mika halt nachher beim Laufen hochgegangen ist. Ich glaube, das hat ihn auch wirklich ganz schön zugesetzt. Würde ich mal schätzen, jeder, den so ein bisschen kennengelernt habe. Ich meine, wir hatten letztes Jahr ja auch den echt coolen Podcast mit ihm, wie pedantisch und hundertprozentig der an die Sache rangeht. Und wenn du dann natürlich auch noch so cool vorne vom Rad steigst, mit seinem schönen Star Wars Pockhelm auf dem Kopf.
Ah, oh, geil, ich liebe diesen Helm. Das sah so gut aus. Ich habe mich richtig gefreut, als ich den im Livestream gesehen habe und er das Ding aussetzt.
Ich musste auch lachen.
Diese geile Scheiße. Mika, was bist du für ein geiler Typ?
Ich dachte auch wieder, Lord Helmchen, wer ist das? Ah, das ist Mika. Also wirklich.
Großartig.
Aber wer weiß, vielleicht wurde der Wind irgendwie so abgeleitet, dass er dadurch dann Zug auf dem Bauch hatte. Vielleicht war das der Luftzug. Nein, das war jetzt natürlich ein schlechter Scherz. Sorry, Mika, falls du das hörst. Aber es ist natürlich bitter, wenn du wirklich in the game bist. Und für ihn nach dem Sturz im Frühjahr, der hat natürlich alles auf die Asian Open ausgelegt und war jetzt schon lange vorher im Tanjapurna im Phuket. Das ist natürlich hart, wenn du dann da halt echt so einen Wandertag machen musst. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schade. Aber Peter Hemmerich, alter Schwede. Also hier in Hamburg, Vize-Europameister Ironman. Dann Tallinn ganz, ganz souverän gewonnen.
Ja.
Und jetzt haut der Typ da halt einfach Platz 2 hinter Blumi raus.
Also was der da auf dem Rad gemacht hat, ne?
Irre,
das ist, irre. Der ist da einfach
also,
den
Wahnsinn.
Jungs sowas von um die Ohren
genau.
gefahren auf dem Rad. Und
genau.
Das Krasseste war eigentlich, als er aus der Wechselzone rausgelaufen ist, das Laufen, also ich meine, ich habe ja Peter schon bei ganz vielen Rennen auch live gesehen und jeder, der den Typen schon länger verfolgt, weiß auch, dass der laufen kann. Ich weiß es nicht genau, die Laufzeit, aber der hat auch irgendwie eine 10 Kilometer Bestzeit von 30 irgendwas stehen. Und der ist halt aber oft im Triathlon, hat das da nicht zusammengekriegt, ist da rüber gehumpelt über die Laufstrecke und das war einfach
sah richtig gut
Joggen.
Aus.
Und dann ist er da rausgestürmt, wie in Tallinn und ich dachte, oh,
da
muss Blumi jetzt aber sich auch nochmal richtig strecken und wenn der jetzt da gleich wieder mit einem Krampf steht oder so, dann verhaftet Peter das Ding hier. Und es war dann leider beim Laufen doch deutlicher, als ich mir erhofft habe beim Rauslaufen. Also ich war dann wirklich so, boah, das könnte jetzt hier ein richtig krasses Battle werden. Und ja, dann hat es leider nicht geklappt, genauso wie mit Mika, wo er dann mit Blumi vom Rad gestiegen ist da. Und dann dachte ich, boah, jetzt, der Typ kann auch rennen. Das wird ein richtig geiles Rennen. Nach hinten war Platz, sag ich da, ja, komm, ey, Platz 3, Podium ist, wenn er einen normalen Lauf macht, kriegt er hier irgendwie das Podium hin. Dass er natürlich dann die Magenprobleme hat und so, das sieht man im Livestream nicht. Und dass er dann leider raus musste. Also super, super schade. Und ja, Blumi
ist
dann...
Nein, er ist nicht raus. Also
ja,
er hat
aber,
das Ding ja durchgezogen.
Ja, jetzt
also.
Durchgezogen, aber... Er war halt nicht mehr, ne? Ich meine, bei 20 Leuten, wenn du dann zu Ende joggst, dann
Ja, aber ja. Es ist Flo Angert war hinter ihm. Weißt du, das ist dann auch so.
Ja.
Ich meine, das ist die andere deutsche Geschichte, wo du echt denkst, Alter, das kann nicht wahr sein. So ein Stier, der irgendwie, wie viel da war in St. George bei der Ironman-Weltmeisterschaft letztes Jahr? Fünfter, glaube ich. Ja. Und der hat ja auch wirklich schon durchaus gute Halbdistanzen gemacht. Und du sagst es, Mika ist raus und Flo ist noch dahinter. Und es ist ja leider wirklich auch nicht das erste Mal dieses Jahr.
Also nee, war super. In Milwaukee auch so, genau. Der hat einfach da auch wieder, ja, irgendwas scheint gerade gar nicht zu stimmen bei ihm. Was auch immer das ist, so, dann müsste man mit ihm sprechen. Wenn er weiß es wahrscheinlich selber gerade nicht, woran es
nee,
liegt.
Super hart.
Das
super
ist schon, hart, schon genau. Richtig hart. Ja, aber ich meine, Mika ist halt raus gewesen aus den Plätzen vorne, um da ums Podium zu kämpfen.
Definitiv.
Und ja, dann Blumi, der dann irgendwie doch schneller vorne war, als ich mir erhofft hatte, wo ich Peter gesehen habe, als er rauslief. Und dann auf einmal gefühlt habe ich so drei Minuten ins Handy geguckt, um zu gucken, was im Allgäu abgeht, guck wieder hoch und auf einmal ist Jason West wieder da.
Ja.
Wo ich mir dachte, so, wie krass ist das denn, dass der Typ jetzt schon wieder dann da vorne ist und Platz um Platz gut macht. Und unfassbare Laufperformance einfach wieder. Und
aber Blumi ist deutlich schneller gelaufen.
Ja.
Also wirklich krass. Und ich meine, wenn man dann bedenkt, dass der Typ irgendwie gefühlt 4 Stunden vorher aus dem Flieger gestiegen ist, weil er aus Paris gekommen ist. Also das ist schon wirklich krass.
Ja, und ist aber jetzt ja auch schon wieder ein Lachti. Also,
Lachti. Ja. Hast du auch die WhatsApp bekommen? Ja, beziehungsweise die PN
bekomme
auch.
Jedes Mal. Ich habe auch schon gesagt, vielleicht versuche ich gar nicht mehr Lachti oder sowas, wie das heißt, zu sagen, sondern wir sagen einfach so, wir sind hier in Deutschland, wir sind dumme Allmanns und sagen Lati. Lati, 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 Lati. Lati. So. Nee, behaltet eure PNs, wie es richtig ist für euch.
Ich hab ein Post-it. Ich habe Post-it neben dem Laptop stehen, da steht Lachti.
Lachti.
Nee, aber das
mit
war
Lautschrift. Ja, wirklich.
Großschrift, genau, mit Ausrufezeichen. Nee, also wirklich, wirklich krass, wie Blumi das gemacht hat und auch, was dem für einen Stein quasi vom Herzen gefallen ist im Ziel. Also ich habe mir halt die Zusammenfassung angeguckt. Weil, wie gesagt, in Bühl am See konnte ich mir es nicht anschauen. Was halt auch mega cool war, wieder Crowry, Greg Alexander als Co-Kommentator mit seinem Aussie-Slang, der auch einfach so coole Kommentare losgelassen hat und der ja auch genau das gesagt hat. So beim Loslaufen sieht man, wie ein Athlet drauf ist und dann auch gesagt hat bei Peter, wow, that looks good. Als dann Blumi in die Wechselzone ist ohne Krampf, meinte Crowry ganz cool, ah, guck mal, es läuft ja schon mal viel besser als in Milwaukee. Er ist schon mal ohne Krampf am Rad gestiegen. Aber dann zu sehen, wirklich wie erleichtert Blumi im Ziel war, das war ja nahezu vergleichbar mit Frodo in Milwaukee, dem natürlich ein Monsterstein vom Herzen gefallen ist, dass es nochmal gezeigt hat und sowas jetzt ja irgendwie bei Blumi auch.
Ja, ey, der hat noch kein PTO-Rennen gewonnen, war so krass. Auch so nah dran, dann ist er da, das war Edmonton-Krampf, Milwaukee-Krampf, also und immer in Position, wo er hätte das Ding gewinnen können. Mhm. Also das wird denn so, wenn man ihn verfolgt, sowas wurmt so ein Typen, glaube ich, unfassbar. Und dass das dann, also jeder Außenstehende hat doch gedacht, das kann nicht gut gehen. Jetzt irgendwie Paris, dann fliegst du rüber, Zeitverschiebung und Hitze und keine Ahnung was und dann einen Tag später machst du da das Rennen. Wie soll das funktionieren? Die Woche später will er die 73-WM starten. Also was ist das für ein blöder Plan? So, fokussier dich vielleicht mal auf eine Sache und überleg dir, was du wirklich willst. Und dann sagt der, nee, mir alles scheißegal, ich mach das so, wie ich Bock hab. Macht so ein solides Rennen, würde ich jetzt mal sagen, in Paris. Aber
wo das ja geworden, oder?
Ja, genau. Wo du sagst so, ja, also schon gut, aber boah, das war jetzt auch nicht so, wo du sagst, die Überperformance, die man vielleicht von ihm erwartet, immer.
Aber halt auch da, sorry, dass ich einhake, auch 2 Wochen nach Milwaukee, ne?
Ja,
zwei Wochen vorher auch wieder so PTO-Rennen gemacht.
Genau, und das habe ich da auch gedacht. Ja, okay, vielleicht noch Milwaukee in Knochen und so und jetzt fliegst du darüber und willst dann da nochmal nach Singapur machen, die Asian Open. So, wie soll das gehen? Ja, und dann straft er uns allen Lügen und schießt das Ding sowas von souverän ab. Ich bin gespannt aufs Wochenende. Sonntag geht es schon direkt weiter mit der 73-WM. Sind schon alle vor Ort. Hast du die Bilder schon gesehen, wie geil das ist, dass die unten an der Skisprungschanze diesen Pool aufgebaut haben?
Sensationell. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Aber was wir noch ganz kurz dürfen noch nicht
Asien verlassen. Das war nur so ein Einschub, so ein kleiner.
Aber hast du natürlich recht. Also mega. Ich hätte, glaube ich, nur die ganze Zeit Schiss, dass da irgendwie einer springt, weißt du, so diese.
Ja, weil Leine kommt von oben. Achtung!
Ja, gut, der wird wahrscheinlich, Ich wollte gerade sagen, der wird auf so einem Rettungsring sich draufsetzen und dann da so eine 120 Meter Arschbombe machen. Dann würde Sam Long das Ganze
Schanzenrekord.
Sam Long würde das Ganze als Herausforderung sehen, wird auch oben starten, wird aber 10 Meter weiter oben starten und wird dann übers Pool hinweg springen. Und kann dann wegen gebrochenem Steißbein nicht starten. Oder so.
Oh, was für eine gute Vorstellung. Jedes Mal mit diesem Pool jetzt nochmal vor dem Rennsee habe ich das im Kopf.
Oh, herrlich.
Die Skisprung wie in Lahti.
Arschbomben-Weltmeisterschaft. Ich glaube, wäre auch eine Anwärter wäre das Ding zu gewinnen, wäre definitiv Josh Amberger.
Oh,
der
würde, ja.
Der wäre 100% wäre der dabei. Nee, aber um nochmal ganz kurz zu den PDO Open zurückzukommen. Super bitter natürlich auch für Gustav Iden.
Oh ja.
Also wirklich so, wo du echt denkst, boah Mann, ey, was hat der für ein, was hat der für ein Jahr?
Ein
also,
solchen Jahr.
Unfassbar. Hängt, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr viel einfach mit seiner privaten Geschichte, mit dem Tod seiner Mutter zusammen. Das kann einen schon ganz schön aus den Schuhen hauen. Ich meine, ich glaube, ich habe im ähnlichen Alter meine Mutter am Autounfall verloren und weiß, was das so im Kopf macht. Und ich glaube, er ist schon auch ein Typ, der merkt man ja irgendwie schon. Ich finde, der hat einen anderen Killerinstinkt als Blumi. Also er wirkt nach außen schon irgendwie so ein bisschen sensibler gefühlt. Wobei man das soll jetzt gar keine Wertung sein. Jeder geht anders mit so einer Tragödie um und das hat, glaube ich, auch jetzt nichts mit Sensibilität oder nicht zu tun, aber das ist schon echt krass zu sehen. Und wenn du das dann auch überlegst, erst so diese Nicht-Nominierung für Paris, die natürlich aus sportlicher Sicht total nachvollziehbar ist, wo man sagen muss, ja klar, wenn halt einfach 2, 3, 4 Leute gerade besser sind, dann müssen die Chance haben. Das ist ja sonst denen gegenüber nicht fair. Und dann entschließt du dich halt, okay, dann starte ich halt auf meiner Paradedisziplin. Und dann, er war ja, glaube ich, schon abgehängt. Das weiß ich jetzt nicht.
Er war abgehängt schon, ja.
Ja, genau. Das ist halt schon irgendwie bitter. Und dann rutschst du da beim 180-Grad-Wendepunkt über so eine Plastikmatte oder was und stürzt. Und er hat ja selber auch geschrieben, wenn er jetzt vorne mit dabei gewesen wäre, wäre er aufs Rad gestiegen, hätte er wahrscheinlich den Van de Poel gemacht und wäre einfach weitergefahren. Ich glaube, jeder, der schon mal im Rennen gestürzt ist und in the mix war, der weiß, du steigst halt aufs Rad, fährst weiter und kümmerst dich dann irgendwie in den nächsten 5 Minuten beim Radfahren darum, ob irgendwas kaputt ist oder ob dir irgendwas wehtut. Und im Ziel merkst du dann, oder 2, 3 Stunden später merkst du dann die Schmerzen, aber im Wettkampf merkst du es ja eigentlich nicht. Aber er meinte, er war halt eh schon vom Kopf her so demoralisiert, dass er nicht mehr gestartet ist. Und das tat mir echt leid. Also das war irgendwie so, wo du so denkst, boah, wie fies ist das? So ein Athlet, der ja irgendwie auch so einen coolen Humor hat, irgendwie immer so eine Positivität ausstrahlt und dann halt einfach bei jedem Rennen auf die Mütze bekommt. Ah, das tat mir schon leid.
Ich glaube halt, das ist, also klar, das ist absolut dramatisch so ein bisschen, aber ich glaube, dass es den Typen auf lange Sicht stärker macht und dass du mit solchen Rückschlägen auch sich jetzt so ein bisschen mal schaut. Also es kann halt nicht jeder Blumi sein und Distanzen vor- und zurückwechseln nach Belieben und auch da trotzdem noch zu performen. Und ich schätze, dass es jetzt mal so ein Jahr für ihn sein wird, wo er sich jetzt mal überlegen muss, was will ich im
Voll.
Sport
ja.
Und so ein bisschen sich mal restrukturiert. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich würde, wenn er das macht, würde ich viel Geld darauf wetten, dass er stärker zurückkommt, als er jemals war.
Ja, definitiv. Also das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es sowas ist. Also war bei mir ehrlich gesagt auch ähnlich. Also ich hatte auch danach so ein Jahr, wo ich überlegt habe, was machst du jetzt? Und im Nachhinein würde ich sagen, war das ein Jahr, was mich schon auch vorangebracht hat. Aber wenn du in der Situation drin steckst,
ja,
dann ist
voll.
Es natürlich super, super, super ätzend. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja.
Aber das war schon echt so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah, wie fies, weil klar, wahrscheinlich jetzt irgendwie als Titelverteidiger der Ironman-Weltmeisterschaft denkst du natürlich vielleicht auch drüber nach, mache ich dann jetzt doch noch Nizza, was natürlich Wette nicht machen, das ist ja auch totaler Schwachsinn. Aber irgendwie willst du das ja auch und willst dich dann auf das konzentrieren, was du kannst. Und bei mir war es immer so, wenn ich halt trainiert habe, habe ich mich auch gut gefühlt, weil dann hast du irgendwie die Situation um dich herum so ein bisschen vergessen, bist in Flow reingekommen. Und bei mir war es in der Tat auch wirklich im Jahr danach ein recht erfolgreiches Jahr im sportlichen Sinne, weil das Training für mich halt einfach so ein Ventil war, wo ich gedacht habe, okay, cool, jetzt geht's dir einfach gut und hast dich mit der Trauer nicht auseinandersetzen können. Aber bei ihm ist es natürlich was komplett anderes, weil sie halt im vorolympischen Jahr sind. Das heißt, er muss ja performen, um diese Nominierung halt zu haben.
Ja.
Und er hat halt einfach nochmal diesen Traum, auch bei den Olympischen Spielen zumindest eine Medaille zu gewinnen, denn er war ja auch in Tokio nicht ganz schlecht, war ja nicht auch irgendwie 8., 9. oder so. Ich glaube, da war der jetzt auch besser, als man immer denkt.
Ich bin ein bisschen überfragt.
Ich meine ja, weil man immer nur den Olympiasieg von Blumi im Kopf hat, was ja ironischerweise bei Ungermann ganz genauso war. Also als Frodo in Peking Gold gewonnen hat, ist Ungermann ja, glaube ich, auch Sechster oder Siebter geworden, was ja ein herausragendes Ergebnis bei den Olympischen Spielen ist, aber natürlich komplett überstrahlt wurde von dem Olympiasieg von Frodo. Und das ist natürlich irgendwie schon bitter, weil ein Sechster, Siebter Platz bei den Olympischen Spielen natürlich ein Riesenresultat ist. Bei Ungermann war es dann natürlich nochmal was Besonderes, weil er als Weltmeister bei den Olympischen Spielen gestartet ist. Aber das war ein gutes Rennen von ihm. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Rennen war. Und ich meine, so war es bei Gustav in Tokio auch.
Du bist gut. 1,46, achter Platz.
Ja, guck mal. Da würde man ja auch sagen, das ist ein mega Rennen. Aber wenn halt einfach dein Buddy die Goldmedaille gewinnt, dann ist halt ein achter Platz gar nichts mehr wert. Das ist halt leider so im Sport, also schon hart.
Ja, Wahnsinn.
Ja, voll. Aber gut, nochmal Singapur, weil das habe ich am Samstag im Zug gesehen, wenn ich Wi-Fi hatte oder LTE, was auch nicht immer, auch nicht immer der Fall war. Deutsche Bahn, gutes Unternehmen.
Nur mal kurz Werbung.
Anne Haug.
Unfassbar. Unfassbar.
Jesus, wie cool wäre dieses Rennen gewesen, weil die zwei sind ja nahezu identischen Laufspits gelaufen und ich gehe mal davon aus, dass Ashley Gentle jetzt nicht mehr das Letzte aus ihrem Körper rausgeholt hat, aber Anne Haug, jeder, der sie kennt, weiß, dass die wahrscheinlich, wenn es um den Sieg gegangen wäre, auch nochmal hätte ein bisschen tiefer schürfen können, wie sie ja so gerne sagt. Wie cool wäre das gewesen, wenn die zwei wirklich zusammen auf die Laufstrecke gegangen wären? Ich meine, es war so schon der Hammer.
Also das ganze Rennen, definitiv, wenn man zurückspult nochmal, das war unfassbar. Ich habe das ganze Ding live gesehen und komme aus dem Wasser und dann denke ich so, ne, Anne ist mit dabei. Also, ne, das ist vorne Lucy und Sarah Perez weg, eine Minute und dann Ashley Gentle und die Gruppe dahinter und Anne Haug einfach mit Ashley Gentle und denen.
Nee, die hat verloren. Die war nicht dabei, weil das hatte mich nämlich gewundert, die war nicht dabei, die war 30 oder 40 Sekunden dahinter, die sind zu zweit hinterhergeschwommen, die hat einen Monsterwechsel gemacht, die hat wirklich einen Monsterwechsel gemacht.
Ich habe erst ab Wechsel gemacht.
Nein, das war krass.
Bist
das
du
war
sicher?
Eine ganz ich meine ja, also das würde mich jetzt, dann hätte ich ein anderes Rennen gesehen, aber weil ich habe nämlich, war nämlich ja, noch
du
überrascht.
Du hast die Zusammenfassung geguckt oder hast du es live?
Nein, nicht Frauenrennen. Frauenrennen saß ich im Zug und da war ich über jede Abwechslung dankbar. Da war ich auch noch aufmerksam, weil da war der Stinker noch nicht im Zug, der saß ja nicht hinter mir, deswegen konnte ich mich noch konzentrieren. Ich meine, dass wirklich Anne eben beim Schwimmen nicht dabei war, die hat so 30, 40 Sekunden verloren, hat dann einen Monsterwechsel hingelegt, ist dann irgendwie 10 Sekunden oder so hinter den Mädels losgefahren.
Oh, ich habe nur das gesehen, ich habe da eingeschaltet, wo die gerade auf dem Rad waren und habe halt nur die Zeiten gesehen, die ist 10 Sekunden dahinter, also für mich dabei.
Nee, aber letztendlich auch egal, die hat halt auf dem Rad einfach ein Wahnsinnsrennen absolviert, war dann ja auch wirklich schon kurz davor ranzufahren.
Nee, es war dann schon, also Ashley hat ja dann schon relativ schnell die Führung auch übernommen und hatte dann ja immer ein Gap auf Anne und es waren dann, die waren dann bis auf 50 Sekunden oder sowas war sie dran.
Ja.
Und wo dann das passiert ist, dass sich hinter ihrem Sattel ihr Ersatzschlauch gelöst hat, der dann einfach wirklich auf beiden Seiten links und rechts runtergefallen ist von der Scheibe, ja, und sich links in die Scheibenbremse und rechts ins Ritzel reingewickelt hat.
Genau.
Wo sie dann stehen bleiben musste, im Busschlüssel rausgeholt, auch geistesgegenwärtig, und dann halt diesen Schlauch da rausgefuddelt hat. Und das hat halt eine Ewigkeit gedauert. Insgesamt hat sie da über 2 Minuten verloren bei der Aktion, den Schlauch da wieder aus der Scheibe links und rechts rauszudrehen. Hat sich den dann vorne ins Trikot gesteckt. Da habe ich noch gedacht, ah, das ist clever. Vielleicht noch die Aero-Advantage von Freds Aero-Bottle, die er erzählt hat. Aber das Ding war halt, eine halbe Runde vor Wechselzone ist es, oder in der letzten Runde von 8
relativ
ist es passiert. Und
genau,
ja, dann super ärgerlich, war fast dran. Und ich habe gedacht, boah, das wird jetzt ein richtig krasses Laufbattle. Und auf einmal war Anne 3 Minuten dahinter.
Ja. Ich habe eben nochmal geschaut zwischendurch, also das war wirklich so, die Gruppe um Ashley Gentle, Imo Simmons und so, Sarah True, die sind eine 28-20 geschwommen und Anne ist 40 Sekunden langsamer geschwommen, die ist eine 29 geschwommen, also die hat tatsächlich 40 Sekunden verloren, hat dann im Wechsel relativ viel gut gemacht und ist dann halt nahezu rangefahren. Ja, super ärgerlich, aber natürlich auch dann beim Laufen, boah, schon brutal. Also Chelsea Sedaro ist, glaube ich, ähnlich stark gelaufen wie Anne, noch ein bisschen langsamer. Also Anne ist eine 1701 gelaufen, Chelsea Sedaro 1648. Nee, ist schneller gelaufen als Anne. Ist an Immo noch vorbei, auch mega stark. Ich meine, wir haben schon drüber gesprochen in Tallinn, das Duell mit Laura. Und jetzt vierte in bei der PTO Asian Open. Die Lady is back, back in the game.
Richtig geil.
Absolut.
Also Frauenrennen, auch alles dabei an super dramatischen Wendungen, ja, und sonst was. Also richtig, richtig krasses Ding einfach. Und ich fand es bei den Mädels, bei Chelsea und bei Anne super smart. Also die haben sich auch, hast du gesehen, richtig vorbereitet und sich einen Plan gemacht, wie sie auch mit der Hitze umgehen. Also die haben gewechselt, dann sofort ihren Einteiler auch runtergezogen, so unten reingesteckt, dass sie maximale Kühlung haben. Also das war schon super, super stark zu sehen, dass sie auch genau sich angeguckt haben, was passiert da, wie können wir irgendwie noch den Körper ein bisschen kühlen. Ashley Gentle als Australierin war das ganz egal, die kennt das, die hat das einfach so durchgezogen und ja, die hat ja dann auch Anne da stehen sehen und sowas, also das ist, ja, also von allen eine unfassbar starke Performance, aber Anne hat mich halt wieder sowas von beeindruckt, einfach dieser Wille, dieser Sportsgeist, nicht aufzugeben, die ist da vom Rad runtergesprungen, hat da das Ding rausgerobbt, wo alle anderen gesagt haben, also wenn es in einer Minute nicht klappt, ja, Rennen ist vorbei, komm,
nee,
egal.
Super cool.
Dann das raus, sich das vorne reingesteckt, wieder draufgesprungen und ist dann ja sogar nochmal wieder 10, 15 Sekunden rausgefahren auf den letzten paar Kilometern da. Und
ja gut, da hast du aber natürlich auch Adrenalin im Blut bis zum geht nicht mehr. Also
voll, voll. Das ist vielleicht auch das, was dann nachher die noch schnellere Laufzeit auch dann verhagelt oder was auch immer. Ist ja total egal, ja, dass du ein bisschen drüber gehst. Aber dieses so, ich will nach vorne, ich will nach vorne, ich will nach vorne. Das hat mich halt so beeindruckt einfach wieder, dass du nicht dieses, ja scheiße, mir ist was passiert und Rennen vorbei und aus und ich weiß es nicht, sondern bei der, das ist halt eine Athletin, die immer will, egal in welcher Situation sie sich befindet, die gibt halt alles und das Rennen ist erst zu Ende, wenn sie über die Finishline kommt. Und das ist unfassbar geil.
Ja, also ich glaube auch gar nicht, natürlich war der Gedanke, ich will nach vorne, aber ich glaube, bei Anne ist es tatsächlich so, dass die einfach Bock hat, immer das Beste aus der Situation zu machen, weil auch in Rot, ich meine, da hat sie ja vor 2 Jahren mit, weiß ich nicht, einer halben Stunde gefühlt Vorsprung gewonnen und ist ja trotzdem gelaufen wie so eine Maschine einfach.
Hast du da noch ihre Begründung im Kopf?
Nee, was war das? Wer schneller läuft, schneller im Ziel,
ja,
oder?
Das war im Interview dann so, eigentlich das tat so weh, Logik. Das Laufen tat so weh und ich wollte einfach, dass das schnell vorbei ist.
Ja, kann man machen. Also es ist ja auch total logisch, also macht ja auch Sinn. Also es ist schon, nee, also insofern glaube ich, dass es der gar nicht mehr darum, oder nicht, also natürlich auch, aber das war jetzt gar nicht primär, ich gebe jetzt hier alles, um noch Ashley Gentle zu holen, sondern ich glaube, bei Anne ist es dann wirklich so, okay, abhaken, ich habe das Problem jetzt gelöst und jetzt bin ich wieder voll im Moment und versuche wieder alles aus mir rauszuholen. Und das war schon krass, wie die dann halt auch, wie gesagt, an Immo vorbeigerannt ist, wie sie an Lucy Charles vorbeigerannt ist, die mit Sicherheit noch ein bisschen gehandicapt auch war durch ihre Verletzung, durch ihren Ermüdungsbruch, den sie ja wohl wieder hatte. Ah, krass, also wirklich, wirklich stark. Und Chelsea Sedaro natürlich auch. Ich glaube, Kona, das wird, Laura dann ja auch in the mix, das wird spannend werden. Also das ist jetzt ja auch gar nicht mehr so lange hin.
Nee, und die sind alle top in shape, die Girls. Also auch so, ich meine, Lucy, wenn die jetzt da die Verletzung hatte und einen Ermüdungsbruch, jeder weiß, was es halt bedeutet, dass du da nicht laufen kannst. Ich meine, man sieht es jetzt immer wieder, wie fangen wir an auf der Kurzdistanz mit Lena Meissner, wo Simon Henseleit von erzählt hatte, die dann in Paris Schwimmen und Radfahren unfassbar geile Performance macht, genau da ist, wo sie sein muss, als Vierte vom Rad steigt, aber halt durch eine 10 Wochen Laufpause nicht die Laufperformance hat, die sie wie beim Gornfahren letztes Jahr in Abu Dhabi hatte, wo sie dann mit den Mädels mitläuft, und dann wirst du halt 18. statt Dritte, Zweite, was auch immer, oder Top 5 und oder Top 8 und holst du die Quali und jemand anders holt die, dann in dem Fall eben Nina Eim und Laura. Das ist halt so krass, wie was das ausmacht, so eine Verletzung, wo man denkt, ja, dann machst du ein bisschen Aquajogging und so, aber du brauchst halt einfach diese Laufkilometer und das ist dann nicht auch in 2-3 Wochen wieder gegessen. Aber bis Kona ist ja noch ein bisschen hin und so schlecht hat Lucy jetzt in meinen Augen nicht performt, dafür, dass sie wirklich von einer Verletzung kommt, sondern das war in allen drei Sachen super, super, super solides Ding und ich glaube, die wird auch in Kona da nochmal wieder eine Riesenschippe draufpacken können, dann noch mit einem längeren Schwimmen und ihrer Swim-Performance, also da bin ich gespannt, dann eine Laura, wie du sagst, eine Anne in unfassbarer Form, Chelsea Sedaro ist back, Immo, also pff, das ist Wahnsinn.
Naja, und Und natürlich
ist Immo überhaupt qualifiziert? Die Frage muss ich gerade mal stellen, weißt du das?
Ich glaube nicht. Sie hat meiner Meinung nach noch gar keine Langdistanz gemacht jetzt in den letzten, im letzten abgelaufenen Jahr. Ich glaube, die startet nicht. Aber man muss natürlich sagen, für mich momentan die Frau zu schlagen, ist wirklich Daniela Rief. Weil was sie in Rot gezeigt hat, wenn sie da nur ansatzweise in Kona anknüpft, vielleicht dann auch irgendwie noch so ein paar Winde dazukommen und sowas alles, die muss man definitiv auch wieder auf der Rechnung haben, weil ich glaube, dass bei ihr auch so ein bisschen wahrscheinlich das so ist wie bei Frodo. Ich denke, die wird jetzt ja keine 3-4 Jahre mehr dabei sein. Also die ist, glaube ich, richtig, richtig happy, dass sie wieder da ist, wo sie ist. Aber so ein bisschen wird die wahrscheinlich auch schon damit sich Gedanken drüber machen, was sie nach dem Sport macht und vielleicht auch so ein bisschen ans Karriereende drüber nachdenken. Also wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn sie wirklich Hawaii gewinnt. Ob sie dann sagt, das ist jetzt so der Abschluss, besser kann es nicht werden. Aber so wie sie in Rot performt hat, wenn sie nur ansatzweise nochmal so einen Tag erwischt, die ja wirklich sehr, sehr selten sind im Sport, das hat sie auch gesagt. Also das war wahrscheinlich einer der besten Tage, wenn nicht der beste Tag in ihrer Karriere. Und das ist ja manchmal auch einfach nicht planbar. Aber die wird sicherlich auch ein Faktor sein. Ist jetzt aber, glaube ich, auch in Lahti am Start Sonntag. Also da werden wir mit Sicherheit dann schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Aber ja, also ist cool. Mega, mega, mega cool. Leider aus meiner Sicht, Trainersicht, ganz, ganz knapp gescheitert mit wieder mal einer Mega-Performance, die mich tierisch gefreut hat. Rieke Güber, 5. geworden in Kalmar, 2,5 Minuten hinter Platz 3, meine ich. Weiß ich jetzt nicht genau, aber das hätte halt Quali bedeutet. Wieder unter 9 Stunden, Riesen-Battle mit Laura Zimmermann. Am Ende waren es irgendwie noch 40 Sekunden, glaube ich. Aber sie hätte halt Dritte werden müssen, um den Slot für Kona zu bekommen.
War das nur für dieses Jahr Kona dann jetzt noch so spät?
Das war das letzte Rennen. Ah, okay. War das letzte Rennen, ja. Genau, letzte Quali-Rennen. Wäre natürlich irgendwie cool gewesen, nachdem sie letztes Jahr als Amateurin auf Hawaii am Start war und da ja mit dem zu viel Laufen den Gesamt-AK-Titel verpasst hat, Gesamtaltersklassentitel verpasst hat, aber dann ja zumindest in ihrer Altersklasse noch Weltmeisterin geworden ist, Vize-Weltmeisterin Gesamt-AK und dann im nächsten Jahr sich schon als Profi zu qualifizieren, das wäre schon krass gewesen. Ja, es wäre wirklich krass gewesen. Ich habe nochmal geschaut, 2,53 haben mir gefehlt, ist ein super Marathon auch wieder gelaufen, 3,04, waren auch schwere Bedingungen in Kalmar, also das haben irgendwie alle gesagt, dass es wirklich ein hartes Rennen war. Das wäre cool gewesen, die hätte ich sehr, sehr gerne in Kona gesehen, weil sie da letztes Jahr schon wirklich eine extrem starke Leistung gezeigt hat und dies Jahr in allen drei Disziplinen nochmal sich verbessert hat. Also das wäre cool gewesen. Aber so oder so wird das ein Wahnsinnsrennen werden. Also bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was da passiert. Und vorher noch das Männerrennen. Aber wir müssen nochmal, weil wir da schon waren, wir gehen diesmal chronologisch zurück. Merkst du, ne? Sonntag Allgäu, Männerrennen, Samstag PTO, Frauenrennen und jetzt Freitag. Alter Schwede, war das stark, was die Deutschen da hingelegt haben. Also als Simon im Podcast erzählt hat, Top 8 muss man machen, um sich für Olympia zu qualifizieren, da habe ich noch gedacht, Junge, die Messlatte liegt hoch, mal gucken, ob sich überhaupt einer qualifiziert.
Ja.
Und jetzt, du hast es gesagt, Laura Lindemann wieder dabei, Dritte geworden. Nina Eim, ich weiß gar nicht, wie viel ist sie geworden, 6., 7. glaube ich.
7.
Siebte. Und dann bei den Männern Tim Hellwig, auch echt krass. Auch lange wirklich ganz, ganz vorne mit dabei gewesen und dann auch für seine ersten Olympischen Spiele qualifiziert. Laura war ja schon dabei, Nina das erste Mal, Tim das erste Mal, also auch irgendwie Mr. Konstanz. Also der hat ja jetzt wirklich dieses Jahr krass starke, konstante Leistung gezeigt. Also unfassbar. Drei deutsche Athleten jetzt schon qualifiziert und es gibt ja noch Chancen, sich zu qualifizieren. Das war schon wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen. Gerade auch nach dem Podcast mit Simon, den ich echt, echt cool fand. Das mal so zu hören. Und auch da ist es wieder gesagt. Simon war jetzt halt doch ein bisschen verletzt, hat sich, glaube ich, auch irgendwie in der Wechselzone den Zeh, glaube ich, angestoßen oder irgendwie den Fuß angestoßen. Also konnte nicht seine komplette Performance
vorher abliefern. Schon.
Vorher? Ah, ja, stimmt.
Nicht beim Rennen.
Beim Weg zum Rennen oder so. Beim Ab, oder? Ja,
super, so doof super, super dumm. Er hat ja auch gesagt, er kann sich so über sich selber ärgern, weil er hatte jetzt auch nicht den allerbesten Sahnetag, aber war trotzdem irgendwie, ne, dann Swimbike dabei und laufen, ja, hat halt so viel Schmerzen gehabt, dass er nicht raus konnte und eben das Ding gebrochen, ne?
Ja.
Shit. Richtig, bitter. Und ich habe dann auch nochmal geschrieben mit ihm im Nachgang und habe dann gesagt so, ja, also anscheinend hatte ich nicht gut genug aufgepasst bei unserem Podcast, habe gedacht, ja komm, abwischen und dann jetzt Grand Final
Nee, da ist er doch gar nicht dabei.
Ja, genau. Und da hat er gesagt, ja, ich habe jetzt in Paris nicht genug Punkte dafür gesammelt. Ja. Ich muss jetzt wieder Europacup starten. Da habe ich dann das zweite Mal nach unserem Podcast wieder realisiert, scheiße, ist das hart, diese Kurzdistanz. Und ist diese Leistungsdichte hoch? So, du einmal irgendein Zeh angehauen, nicht mal im Rennen oder sonst was, eine dumme Aktion, eine blöde Aktion, einmal nicht aufgepasst irgendwo und zack, bist du wieder zweitklassig. Wenn man es ganz hart sagen will.
Super
oder hart. Muss zweitklassig starten. Also unfassbar.
Nein, es ist mega hart. Oder auch, also wer mir auch richtig, richtig leid tat, Lisa Tertsch, ich meine, die war 10 Sekunden hinter Platz 8. Weißt du, stell dir das mal vor, wenn die 8. geworden wäre, ich weiß jetzt nicht, ob die Frauen auch schon 3 Plätze haben, aber da gehe ich einfach mal von aus.
Oh, sorry, ich muss kurz, Nina Alm, 6., nicht 7. Falsche News. Ja, sorry.
Nee, aber wie krass. Also Lisa, wenn die 8. geworden wären, wären halt einfach Laura, Nina und Lisa bei den Olympischen Spielen dabei gewesen.
Unfassbar. Also auch von Lisa richtig, richtig starke Performance. Das war, also richtig krass. Und auch, wie ich schon gesagt hatte, Lena Meissner war bis Wechselzone, ist als 5., glaube ich, gewechselt, auch noch dabei. Da hast du dann diese 10 Wochen Laufpause gemerkt. Und wenn die da fit gewesen wäre, dann wären es 4 Deutsche gewesen, die irgendwie um die Top 80 battlen oder Top 10 ergeben ist. Und da Das ist schon richtig, richtig stark. Und bei den Männern, hast du es angesprochen, auch einfach super solide und starkes Rennen. Und hat man dann ja auch wieder gesehen beim Teamsprint, ne?
Ja, genau. Gewonnen, auch das super souverän.
Na, souverän, nicht so souverän wie in Hamburg, ne? Also,
nein,
das war ja schon ein geiles
trotzdem.
Ding. Ich fand eigentlich das Teil sogar noch geiler, weil ich meine, olympisch hat jeder gesehen, Beth Potter hat das Ding gerockt, hat beim Laufen alles stehen lassen und jetzt hat im Zielsprint Laura Beth Potter abgestellt und dann da gewonnen. Das fand ich schon saustark. Auch so dieses Selbstvertrauen zu haben und sowas von stark von Laura, dass du dann sagst, ey, jetzt hole ich mir das Ding und zieh die hier ab und 2 Tage vorher hat die dich beim Laufen noch besiegt.
Ja, aber Laura,
so,
Laura ist halt einfach auch echt ein Killer, ne? Das ist voll. Einfach ein Killer und da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen diese Schwimmervergangenheit durch, so dieses dann doch nochmal im Sprint, so dieses ganz, ganz tief gehen können. Mega beeindruckend, was aber natürlich auch einen mega Vorgeschmack macht auf nächstes Jahr, aufs Einzelrennen auch, weil das ist ja das, was ich irgendwie seit Jahren schon sage, dass Laura, glaube ich, echt eine ist, die auch eine olympische Medaille gewinnen kann, eben aufgrund dieser Voraussetzung, weil die halt, ich glaube, wenn die im letzten Kilometer noch dabei ist, dann macht die den Blumi in Tokio und geht einfach so tief, dass sie dann was macht auf der Ziellinie. Also mega, mega krass.
Ja, und Teamsprint ja auch, ne? Also wenn man sich jetzt die Rennen anguckt, Paris,
total.
Hamburg noch souveräner, wenn da diese Dichte im deutschen Feld so bleibt und die sich qualifizieren, dass die jetzt auch fit bleiben, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen das Schwierige. Jetzt kannst du noch halt wechseln und wir haben in Deutschland diese unfassbare Tiefe im Feld. Dann für Olympia wird es so ein bisschen, man könnte jetzt ja schnell sagen, ja, die Olympiamedaille, also eine Medaille ist auf jeden Fall drin und eigentlich müssen wir auch Gold gewinnen. Aber es ist natürlich die sich qualifizieren, sind dann jetzt eben auch für die Teamstaffel dabei, was dann ein bisschen andere Besetzung als vielleicht in den anderen Rennen dann auch war.
Klar.
Und dann sieht die Sache vielleicht auch wieder anders aus. Und die Leute müssen dann auch alle zu 1000% fit an der Startlinie sein. Das heißt, Olympia ist auch alles selbst in diesem Format wieder neu durchgemischt, also sau interessant und ich glaube, im Triathlon können wir uns da echt auf eine geile Show einstellen nächstes Jahr in Paris.
Ja, total. Aber genau das gleiche ja auch in Kona. Ich meine, wir haben dann doch noch aus Frauensicht relativ lange Zeit dahin. Also ich meine, das sind tatsächlich wirklich, wir haben knapp 2 Monate, sagen wir jetzt einfach mal, 8 Wochen, glaube ich, noch. Und da musst du ja auch erstmal gesund am Start stehen. Also das ist halt einfach wirklich immer so ein Ritt auf der Rasierklinge. Also haben wir eben drüber gesprochen, man sieht es bei Simon oder bei anderen Athleten, guck dir Hayden Wild an, der ich weiß gar nicht, was der hatte.
Auf
der
dem
war
Weg
ja irgendwie
zum Event gestürzt.
Genau, ach nee, Hayden Wild war das dann, genau, der. Und der dann halt auch überlegt hat, startet er nicht, dann irgendwie für sein Team doch noch gestartet ist und dann, glaube ich, ist er aber ausgestiegen, ne? Hat es noch versucht zu laufen, aber vorher auch jeder sich gefreut, das Duell zwischen Alex Yee und Hayden Wild. Natürlich ganz klar so momentan wahrscheinlich die beiden Top-Favoriten, wenn man sich die Palmarès von beiden anschaut. Ja. Aber du musst es halt einfach tatsächlich erst schaffen, gesund am Start zu stehen und dann auch noch einen Sahnetag erwischen. Also ja, es ist halt einfach schon cool. Also der Hochleistungssport und auch, also ist halt einfach eine geile Sportart, kann man sagen, was man will.
Ja, diese Dichte, die in allen, also ob jetzt Kurzdistanz, Langdistanz, Mitteldistanz, PTO-Distanz, gibt ja immer mehr mittlerweile. was da gerade passiert, ist einfach super cool. Und auch, also für mich ist so dieses 100 Kilometer Format, also kann man ja irgendwann noch drüber sprechen. Es gab ja jetzt auch noch die News, dass das die offizielle Langdistanz Weltmeisterschaft wird, diese Serie, die PTO Races, die 100 Kilometer Distanz, was dann nicht zu verwechseln ist mit Langdistanz, Ironman-Distanz, sage ich jetzt mal, sondern einfach, wir haben die Kurzdistanz, da gibt es eine Weltmeisterschaftsserie und eben jetzt gibt es eine 100-Kilometer-Distanz-Weltmeisterschaft, das ist dann eben die längere Weltmeisterschaftsserie sozusagen. Und dieses Format, was so ein bisschen kürzer ist, wo dann eben die Mittel- und Langdistanzler sich treffen oder vielleicht auch mal eine Kurzdistanzler und Kurzdistanzlerin hochkommt und da die alle durchmischt wie Taylor Nipp, das ist schon einfach super geil, weil die Abstände werden enger, die Felder werden dichter und das ist einfach so spannend. Ich hoffe nur, das ist mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen in Singapur, dass sie halt die Felder bei 30 oder vielleicht sogar 40 Leuten belassen, weil wenn du wie in Singapur mit 20 Jungs oder Mädels an den Start gehst und dann irgendwie zwei sind irgendwie angenockt, drei fallen beim Rennen aus, dann ist Top 10 ist dann schon, Top 10 ist dann das neue Top 20 und interessiert irgendwie keinen mehr. Du kannst ja sagen, Top 5, das interessiert und danach ist es schon völlig egal und lohnt sich gar nicht mehr zu kämpfen, obwohl es dann auch Preisgeld gibt und so. Aber das ist dann so ein bisschen dieser sportliche Wert, dadurch, dass nur 20 starten, vorne wird nicht eingeschränkt, aber so in dieser Breite, finde ich, ist es dann so ein bisschen, eine Top 10 ist dann nicht mehr krass, wenn halt 12 ins Ziel kommen.
Absolut, ja. Ganz cool, weil du das gerade angesprochen hast, Taylor Nipp, habe ich heute Morgen auf Triathlete Mag gelesen, ein Open Letter von Leander Cave an Taylor Nipp. Leander Cave habe ich 2009 im Höhentrainingslager in Flagstaff kennengelernt. Da habe ich mich auf Hawaii vorbereitet, war sehr, sehr früh in den USA, wollte mich eigentlich in Phoenix oder Tucson vorbereiten und dann war es aber so brutal heiß, dass ich halt über Verbindung nach Flagstaff gekommen war, ein Monster 3,5 Wochen oder 3 Wochen und da habe ich Leander Cave halt kennengelernt, habe danach auch, ich bin dann 4 Wochen, glaube ich, vor Kona runtergegangen nach Tucson, weil ich halt, das war mein erstes Höhentrainingslager und ich wusste nicht, wie ich drauf anschlag und habe dann bei Leander Cave in Tucson gewohnt. Die war interessanterweise zu dem Zeitpunkt mit einem Deutschen verheiratet. Thorsten Abel war auch im Bayern-Kader ein durchaus starker Kurzdistanzathlet, ist dann auch auf der Langdistanz Profi geworden, hat da aber nie so richtig den Durchbruch geschafft, haben sich dann irgendwann auch scheiden lassen. Leander Cave hat dann 2012 Hawaii gewonnen, also coole Athletin, Engländerin, die aber in Australien groß geworden ist. Und die hat im Triathlete Mag ein Open Letter an Taylor Nipp geschrieben und hat so geschrieben, was sie aus ihrer Sicht im Nachgang anders gemacht hätte. Und das war super interessant zu lesen, weil sie halt so geschrieben hat, und da musste ich auch ein bisschen an Simon denken, was sie nicht gemacht hat, ist, dass sie ihre Erfolge, die sie hatte, entsprechend gewürdigt und gefeiert hat. Das fand ich super spannend, also dass sie halt einfach gesagt hat, ey, ich hätte mir einfach mehr Zeit lassen sollen im Nachgang, um zu realisieren, was ich da geleistet habe, um auch meinem Körper mehr Ruhe zu geben. Dann Sponsorenverpflichtungen, hat sie gesagt. Klar ist es immer so, dass wenn Sponsoren dir Geld zahlen und nachher auch gutes Geld zahlen, fühlst du dich halt immer brutal in der Verpflichtung. Aber es lohnt sich halt nicht, für irgendein Promi-Dinner um die halbe Welt zu fahren oder um irgendwie für eine Pressekonferenz auf Trainingstage zu verzichten, wenn du nachher halt nicht mehr performst. Und was sie auch gesagt hat, dass sie sich halt zu wenig Ruhe gegönnt hat, also ihrem Körper zu wenig Ruhe gegönnt hat. Und da kommen wir dann wieder zu Blumi, der halt so verrückte Sachen macht, wo wir auch gesagt haben, ey, mal gucken, wie lange das überhaupt gut geht. Ich meine, bei Gustav sieht man, dass es jetzt schon nicht mehr gut geht, auch wenn da vielleicht ein persönlicher Schicksalsschlag dazugehört hat. Aber auch ansonsten wäre es, glaube ich, schwer gewesen. Du hast es gesagt, nicht jeder ist im Blumenfeld. Aber auch bei ihm wird es interessant sein zu sehen, ob der das überhaupt noch 2-3 Jahre so durchhalten kann. Und das war halt auch bewusst an Taylor Nipp, weil sie halt auch so eine junge Athletin ist, dass du halt auch einfach versuchst, sich zu fokussieren, weil auch sie hat ja in Paris die Quali geholt.
Ja.
Also das ist ja auch krass. Also darf man auch nicht vergessen, sie Milwaukee ist dann natürlich
gewonnen,
nicht in Sing.
Und dann
Milwaukee gewonnen, dann die Quali geholt. Also das wird ja auch ein ganz, auch für die wird das natürlich nächstes Jahr schwierig werden, zu sagen, okay, ich will mich eigentlich auf Paris konzentrieren. Dann ist da jetzt aber noch so diese WM-Serie, die finanziell natürlich total lukrativ ist. Und was dann am Ende ganz cool war, dass Leander dann halt meinte, letztendlich, wenn du erfolgreich bist, dann kommt die Kohle rein. So, und dann ist es letztendlich egal, ob du dann halt eine Sponsorenverpflichtung mehr wahrgenommen hast oder nicht, weil letztendlich wollen die Athleten oder wollen die Sponsoren natürlich, dass du die Rennen gewinnst. Und was ich dann auch noch sehr cool fand, weil da habe ich dann auch selber an mich ein bisschen gedacht, weil ich ja auch viel in den USA trainiert habe und in Australien trainiert habe und Leander ja, wie gesagt, auch in Flagstaff kennengelernt habe und wir da beide, ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal in Flag und beide da dann so angekommen sind und halt in der Community mega gut aufgenommen wurden. Und sie hat halt gesagt, was sie halt immer machen würde, wenn sie irgendwo im Trainingslager ist oder auch vor den Rennen früh da bist, schließe dich so einem lokalen Tri-Club an, dass du halt einfach soziale Kontakte hast. Und am Race Day investier so die Stunden nach dem Zieleinlauf, komm nochmal hin, auch wenn du dann eine Stunde später im Bett bist, weil halt einfach die Fanbase dir das dermaßen dankt, wenn du wirklich für die greifbar bist und wenn du da bist und wenn du halt an der Finishline-Party bist und da dann noch irgendwie so die Medaillen umhängst. Das war wirklich ganz cool geschrieben und auch vieles, wo ich so gedacht habe, ey, mega, genau darum geht's letztendlich, weil ich das halt auch so ein bisschen bei den jungen Profiathleten, die ich zum Teil auch betreue, wo du dann auch sagst, okay, muss ich jetzt irgendwie noch einen Post machen, um den Sponsor zufriedenzustellen und starte ich jetzt irgendwo bei einem Ironman-Rennen, damit ich halt beim Ironman-Rennen einen Treppchenplatz mache, anstatt vielleicht beim lokalen Rennen zu gewinnen oder so, weil es sich jetzt dann besser anhört, dass ich Dritter beim Ironman, weiß ich nicht, Ireland geworden bin, anstatt Fünfter, Sechster beim Allgäu-Triathlon. Da komme ich jetzt drauf, weil ich da gerade auch mit Wenke drüber geredet habe. Also, dass man halt einfach, glaube ich, oft Sachen machen muss, auf die man Spaß hat und nicht irgendwelche Sachen, die vielleicht für irgendwelche Sponsoren oder so besser sein können. Also damit meine ich jetzt gar nicht, dass man nicht das machen soll, was die Sponsoren wollen, aber letztendlich geht es ja darum, dass man Spaß hat am Training und am Racen und mit dem Spaß kommt dann eigentlich auch der Erfolg. Und wenn man sich halt irgendwie als junger Athlet verbiegt, weil man meint, ich muss jetzt irgendwelche Rennen machen, um für Resultate zu sorgen, damit ich dann Sponsoren finde, ich glaube, das funktioniert halt im Long-Term nicht. Also da sollte man, glaube ich, lieber bei sich bleiben, sich konzentrieren, was kann ich bei Rennen starten, wo man wirklich Bock drauf hat. Also auch so bei Thomas, der dann halt in Tallinn, wie gesagt, beim Radfahren aufhören musste, weil er halt totale Krämpfe hatte und dann gesagt hat, ah, soll ich jetzt in Imstadt starten oder nicht? Wir sind ja nicht top vorbereitet. Im Nachgang 3. Platz hinter Patrick Lange und Ruben Zipuntke, alles richtig gemacht. Und vor allem, er hatte halt auch eine gute Zeit. Also klar war er jetzt mit seiner Leistung nicht 100% zufrieden, aber letztendlich geht es ja auch darum, das zu machen, woran man Spaß hat und dann kommt eigentlich der Rest auch von alleine. Aber es war mega cool geschrieben von Leander, das hat mich auch echt so beeindruckt, weil sie auch viel darüber geschrieben hat, also auch private Sachen, dass sie halt sehr schüchtern war, wie sie durch den Sport Selbstbewusstsein gewonnen hat, dass sie irgendwie auch so gefangen war in diesem Profitum, dass sie ein sehr egozentrisches Leben gelebt hat, dadurch ihre Beziehungen auch kaputt gegangen sind und sowas. Aber cool geschrieben. Und passt natürlich total in diese Zeit, wo sich halt einfach für die Profis unglaublich viele Möglichkeiten bieten. Ich meine, wir haben ja auch mit Simon darüber geredet, ob es für ihn nicht mal Sinn machen würde, bei so einem PTO versuchen, eine Wildcard zu bekommen, weil das natürlich mega interessant ist und das halt einfach, genau wie du gesagt hast, so eine krasse Dynamik ist, wenn da halt irgendwie 40, 50 Athleten am Start sind. Und vielleicht dann auch solche Leute wie Simon, die man halt aus PTO-Sicht und aus Fanbase-Sicht gar nicht im Blick hast. Also wenn du jetzt irgendeinen US-Amerikaner mal fragst, wer ist Simon Henseleit, den wird keiner kennen. Aber wenn der dann da in Milwaukee vorne mit rumballert, dann ist natürlich, who is this German guy? Also das ist natürlich auch wirklich so eine Verlockung einfach, aber macht das Ganze natürlich nicht einfacher, um den Fokus zu finden.
Ja, und der Fokus ist halt Kurzdistanz. Na klar, das ist die Möglichkeiten und Verlockungen sind da. Ich würde sagen, das war jetzt ein gutes Schlussplädoyer. Karrieretipps für junge Triathleten und Triathletinnen mit von Nils Görke und Leander Cave. Inspiriert bei Leander Cave.
Nee, von Leander Cave, übersetzt von Nils Görke.
Übersetzt von Nils Görke ins Deutsche und mit noch einem persönlichen Note versehen. Damit würde ich sagen, können wir hier super gut den Podcast für diese Woche beenden.
Absolut.
Das ist eine Deckel schöne, runde Sache.
Absolut.
Und nächste Woche reden wir über die 73 WM in Lahti.
Ja, da ist sie dann nämlich schon durch.
So sieht's aus.
Es ist so viel passiert an diesem Wochenende.
Wer gewinnt? Vielleicht noch das ganz schnell.
Boah, tue ich mich echt schwer, aber ich glaube.
Ein Tipp, nur Sieger.
Okay, Daniela Rief, starte sie, ich glaube ja.
Keine Ahnung.
Daniela Rief.
Ich habe noch,
wir sind schlecht vorbereitet.
Ich habe noch keine Startliste geguckt.
Oh, damn.
Soll ich nochmal schnell schauen?
Guck nochmal schnell nach. Also bei den Männern, glaube ich es tatsächlich, gewinnt Christian Blumfeld. Also weil einfach
der Typ. Männer Christian Blumfeld. Ich hätte vor Singapur nicht drauf gewettet.
Doch.
Jetzt geht halt kein Weg mehr dran vorbei.
Es ist auch immer einfacher, westwärts zu reiten.
Ja, das
ostwärts
stimmt.
Zu reisen ist immer schwierig wegen der Zeitumstellung. Westwärts ist relativ einfach und der Typ, ich glaube, es wird halt.
Also Daniela Rief startet. Du hast natürlich dich gut vorbereitet, ja. Und hast recht. Ich sag, Taylor Nipp gewinnt.
Good point. Ja, spannend.
So. Und bei den Männern, du hast Blumenfeld gesagt, dann sage ich Fred Funk.
Die Frage ist, startet Sam Long oder bricht er sich vorher noch das Steißbein?
Der macht
beim Wasserrutschen.
Gewinnt den Skisprung Wasserrutschen Powerslide Jumping Contest.
Also diese Vorstellung finde ich sensationell, weil irgendwie Lionel Sanders bei 45 Meter einschlägt und die Führung hat verlegt Sam Long den Startpunkt 10 Meter höher und schießt über dieses 50 Meter Becken hinaus. So, also, wir sind gespannt. Du hast gesagt Taylor Nipp und Fred Funk. Ich habe gesagt Daniela Rief.
Weißt
und
du, ob Justus fit ist wieder? Der steht nämlich auch auf der Liste.
Buh. Eieiei. Ich denke schon. Ich glaube schon. Also in England ist er ja raus wegen irgendwie Technical. Das wäre der Hammer. Das wäre wirklich stark.
Oder?
Jesus, guck mal, den habe ich schon wieder gar nicht auf der Pfanne gehabt. Ja. Und der hatte jetzt überhaupt keinen Reisestress.
Ah. Oh. Oh.
Ja, also hast du recht, absolut. Stark. Boah, es wird spannend. Guck mal, die ganze Zeit von der Woche geschwärmt und so richtig, richtig im Fokus war ich noch nicht auf die 73-WM, wie man gemerkt hat. Und jetzt hat man schon wieder Bock.
Ich finde auch viel besser, dass wir nachher drüber reden. So über die Sachen, was ansteht und so. So ein bisschen kann man darüber natürlich orakeln, aber ja.
Na gut, es hängt ja auch immer davon ab, was am Wochenende passiert ist.
Ich bleibe bei meinem Tipp.
Wochenende. Und dieses Wochenende war halt einfach sowohl temperaturenmäßig als auch Race-Action echt heiß. Deswegen mussten wir einfach ein ausführliches.
Weil du vor Ort warst und eine gute Party hattest. Deswegen hast du da wieder gute Erinnerungen ans Auge. Bist du eigentlich, die allerwichtigste Frage, bevor wir jetzt hier wirklich den Deckel drauf machen. War die Rückreise smooth oder hattest du da auch noch eine Odyssee?
Nee, Rückreise war im Bus mit Basti und Ingo und das war sowas von smooth.
Ach so, das na war, gut. Ich dachte, nee, du wärst da auch nochmal Bahn gefahren.
Ich glaube, nach der Erfahrung vom Hinweg hätte ich mir auch ein Flugticket zurückgebucht.
Vom Flugplatz Allgäu mit dem Segelflieger oder was gibt's da?
Das ist ja das Problem. Die nächsten, also es gibt Memming, die fliegen aber nicht direkt und das, die nächsten Flughäfen wären wirklich München und Stuttgart.
Ja, und da innerdeutsch fliegen ist auch Bullshit.
Nee, also, ökologisch hätte ich auch echt, nee, das geht auch nicht.
Aber also, die Bahn muss was tun, du hast recht, das geht nicht.
Und der Kerl muss was für seine Körperhygiene tun, weil das war wirklich belästigend. Das war wirklich,
ich dachte gerade, du meinst nicht, dass ich geschaltet habe.
Nee, ich hoffe nicht, nein, nicht. Ich spreche eigentlich über mich selten in der
dritten Person. Ja, ich hab, boah, ist der Typ ich hab geil, gerade, das, Typ ist die Story war jetzt schon wieder, die war so weit zurück. Nein. Das hat einen Moment gedauert, bis es Klick gemacht hat hier.
Aber jetzt hat sich der Ring geschlossen. Komm, gut. Deckel drauf, ab ins Wochenende. Bis dann.
Tschüss.